würde zu Beginn gerne einen Witz erzählen, und zwar einen Witz über einen Eskimo, beziehungsweise einen Inuit, müsste man ja eigentlich sagen. Aber damit es alle verstehen und damit ich es besser aussprechen kann, bleibe ich mal bei Eskimo, auch wenn es nicht ganz politisch korrekt ist. Ein Eskimo macht sich auf den Weg und er möchte für seine Familie Fische fangen. Er geht aufs Eis und läuft aufs Eis. Er bleibt stehen, haut ein Loch ins Eis, packt seine Angel aus, hält die Angel ins Wasser und beginnt zu fischen. Und er fischt und er wartet und er wartet. Hier gibt's keine Fische, ertönt eine Stimme. Der Eskimo erschreckt, zuckt kurz zusammen, dreht seine Angel wieder hoch und geht ein paar Meter weiter. Macht erneut ein Loch ins Eis, hält die Angel rein, guckt schon nach oben, beginnt zu zweifeln, ob das, was er da macht, eigentlich gut ist. Hier gibt's keine Fische. Er zuckt zusammen, guckt nochmal nach oben und denkt, okay, ein Versuch noch, ein Versuch wage ich noch. Er packt seine Sachen schnell zusammen, geht ein Stück weiter. Angel raus, runterdrehen, noch nicht das Wasser berühren, Angel ins Wasser. Hier gibt's keine Fische. Herr, bist du's? Nein, hier ist der Sprecher der Eissporthalle. Zweifeln, hoffen, sich überraschen lassen. Erschrecken, verstehen, glauben. Auf dem Eisweg sein, übers Eis schlittern. Ostern liegt hinter uns, vorhin schon angekündigt. Jesus wurde gekreuzigt. Geißelung, Schmerzen. Sterben, Dunkelheit. Vom Kreuz nehmen, Trauer und Tränen. Grablegung, Hoffnungsort und Ruhestätte. Wir alle haben Ostern erlebt, unterschiedlich. Die einen mit, die anderen ohne Gottesdienst. Die einen mit, die anderen ohne Eier. Aber Ostern liegt hinter uns. Beamen wir uns für einen Augenblick zurück zum Grab. Es ist Ostermorgen. Maria von Magdala betritt die Bühne, stellen wir uns vor. Die Evangelien, nur um zu wissen, wer Maria ist, erzählen davon, dass Jesus dieser Frau Dämonen ausgetrieben hatte. Und Maria von Magdala gehörte zu den Frauen, die Jesus nachfolgte. Sie übernahm mit anderen die Aufgabe, Jesus und die anderen zu versorgen, Essen zu machen, das Essen zuzubereiten, ihn hinzubringen, für das Rundumprogramm zuständig zu sein. Und Rundumprogramm bedeutete, für das Einkommen zu sorgen, Kohle anzuschaffen, den Alltag möglich zu machen, versorgt zu sein. Und Maria, die folgte Jesus bis nach Jerusalem, bis zur Kreuzigung. Sie und andere Frauen, die waren es, die am Kreuz standen, als viele der Jünger schon abgedampft waren. Und sie trauerten, sie weinten, sie schrien vielleicht, erzählen manche Geschichten. Neulich erzählte mir eine Freundin, dass sie vor kurzem mit einer anderen Freundin in den Wald gegangen ist. Und was haben sie im Wald gemacht? Sie haben also richtig geschrien und sie haben Steine geschmissen, weil das war mal nötig, Steine zu schmeißen und zu schreien. Und ich glaube, wir können von manchen Freundinnen und Freunden sehr viel lernen. Ich glaube, wir können von den Menschen der Bibel sehr viel lernen. Ich glaube, wir können von Maria von Magdala sehr viel lernen. Manchmal ist es dran zu schreien. Und ich glaube, wir emotionslosen Deutschen, wir können noch mehr lernen von anderen Kulturen. Einfach mal die Kontenance verlieren, sich fallen lassen. Und wer von euch das vielleicht noch nicht kennt, vielleicht sogar dem Heiligen Geist Raum geben und ihn machen lassen, ihn wirken lassen. Erst in Cuxhaven haben wir das erlebt. Aber nun zurück zur Bühne. Maria von Magdala war es, die am Ostermorgen das leere Grab entdeckte. Sie geht vielleicht vorsichtig in die Höhle, vielleicht war es dunkel. Es roch modrig, es war feucht, eigentlich gar nicht nett. Sie hat sich umgeschaut. Und was war? Nichts war. Diebe, Leichenschändung, der Herr ist weg, es ist alles leer. Dort, wo der eingehüllte Jesus lag, ist keine Leiche mehr zu sehen. Sondern, boom, zwei Engel sitzen da. Und sie fragen Maria, warum weinst du? Ich finde, wenn man es in der Bibel liest, dann wirkt es so selbstverständlich, dass da zwei Engel sitzen und fragen Maria, warum weinst du? Sie haben, also die da, sie haben mir meinen Herrn weggenommen, sagt Maria. Kein Jesus, keine Hoffnung, Angst oder stimmt die Geschichte vielleicht wirklich? Und was passiert dann? Jesus ist da. Sie dreht sich vielleicht ganz zaghaft um und wer steht da? In der Kinderkirche ist das so, wenn man das fragt, dann gähnen alle frommen Kinder und sagen, oh, im Zweifelsfall muss ich jetzt immer Jesus antworten. Und das stimmt auch so 70%. Und die anderen 30% deckt dann immer die Antwort Gott ab. Ja, das ist ganz wunderbar. Maria erkennt Jesus zuerst nicht. Erst die persönliche Anrede von Jesus selbst gibt seine Identität preis. Offenbar hatte Jesus ein neues Aussehen. Gott schafft eine neue Kreatur. Auferstehung ist nicht die Rückkehr in die altvertrauten Verhältnisse und in die alten Bindungen zurück. Es bedeutet nicht, in das gleiche Spiegelbild zu schauen. Auferstehung ist der Aufbruch und der Durchbruch in eine ganz neue Realität. In eine ganz neue Realität mit Gott. Jesus hat den Tod überwunden. Jesus möchte sich finden lassen. Von Maria, von dir und mir und all denen, die gerade durch die Oberstadt stiefeln und nicht in diesem Gottesdienst sitzen. Die Bibelstelle berichtet, dass Maria Jesus nicht berühren soll. Sie soll aber losziehen und es den Jüngern erzählen. Sie soll erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Und in der Bibel steht, Maria geht los und verkündet es den Jüngern. Um ehrlich zu sein, stelle ich mir das ungefähr so vor. Maria nimmt sozusagen ihre Latschen in die Hand und rennt los und rennt und rennt und rennt mit einem fechten Lächeln im Gesicht, etwas unwirklichen Augen im Ausdruck zu den anderen und sie erzählt, was sie gerade erlebt hat. Leute, die Story stimmt wirklich. Der Herr ist auferstanden. Und alle antworten: Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Wir könnten an der Stelle auch einfach abbrechen, die Türen aufmachen und wir stehen einfach alle auf, stürmen raus in die Oberstadt und erzählen den Menschen, dass Jesus auferstanden ist. Wer das machen mag, kann das jetzt gerne tun. Das ist die Gelegenheit, den Gottesdienst zu verlassen. Okay, zurück zur Geschichte. Es war eine große Aufregung den ganzen Tag über. Und dann passiert unser Text von heute. Suchen, reden, weitererzählen. Maria bei den Jüngern und sie erzählt eben, was sie gesehen hat. Glauben und zweifeln. Verarbeiten. Allein sein wollen. Nicht allein sein können. Hühnerhaufen, so stelle ich es mir irgendwie vor. So wuselig. Und alle reden irgendwie, was machen wir denn jetzt? Und wie ist das denn? Und was können wir denn tun? Und was müssen wir organisieren? Und so weiter. Und auch an dem wuseligsten und denkwürdigsten Tag wird es irgendwann Abend. Die Sonne geht unter, der eine denkt vielleicht über das Abendessen nach, die nächste freut sich aufs Bett und der andere hat Angst vor dem, was vielleicht morgen so kommen mag. Es war eine enge Gemeinschaft unter den Jüngern, unter den Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, so erzählt die Bibel. Eine Gemeinschaft zwischen Angst, Hoffnung, krassen Geschichten, Wundern, voller Erwartung, was da kommen mag. Und sie waren alle zusammen in einem Haus. Und aus Angst vor den Judäern verriegelten sie die Tür. Wer kennt das nicht? Abends wird die Tür abgeschlossen. Aber im Fall unserer Jüngerinnen und Jünger ist es auch begründet, denn es ist echte existenzielle Angst, die sie haben. Das Schloss fällt zu. Der Schlüssel wird rumgedreht. Gedimmtes Licht, die Ersten machen sich bettfertig. In einer Ecke werden Witze erzählt, manche lenken sich mit dem Abwaschen ab, um die Situation zu überspielen. Denn keiner weiß, was passiert denn jetzt. Und plötzlich steht er da. Der, den Maria von Magdala erkannte. Er stand einfach so da. Der neue Jesus, der benutzt keine Türen mehr. Er ist einfach. Großartige Situation. Vielleicht dreht ihr euch alle mal rum. Das wäre jetzt geil, oder? Wenn Jesus da stehen würde. Großartige Vorstellung, finde ich. Jesus ist da, nur wir können ihn selten so sehen, wie es unsere Geschichte von heute vielleicht erzählt. Friede euch, sagt Jesus in der Geschichte. Oder anders, habt keine Angst, ihr müsst nichts befürchten. Ich bin da, Friede euch, sagt Jesus. Friede, Frieden, Friede, Fürst, Jesus ist da. Und zum Zeichen, als er das sagt, Friede euch, Friede sei mit euch, öffnet er seine Hände. Und er zeigt ihnen seine Wundmale. Er ist es wirklich. Er ist es. Maria, du hattest recht. Es ist Jesus. Jesus, der Herr. Maria. Die Geschichten, die Verheißungen, die alten Erzählungen, die Propheten, alles stimmt. Es ist wirklich Jesus. Jesus ist der Messias. Ein Mensch. Gott selbst hat den Tod überwunden. Strahlende Gesichter, Tränen in den Augen, Big Hugs, Umarmungen, Freunde. Unfassbar. Es stimmt. Wir sind dem Richtigen gefolgt. Es kann nur einen geben. Jesus, den Messias, Christus. Und in diesen Hühnerhaufen, in diese Aufregung hinein, sagt Jesus erneut in unserem Text, Friede euch. Und er sagt weiter, behaltet das, was ihr persönlich mit Gott erlebt habt, nicht für euch, sondern wie ich ein Botschafter meines Vaters, wie ich ein Botschafter Gottes war und bin, so sende ich euch raus. Raus auf die Straßen. Raus auf die Straßen von Marburg. Raus in die Straßen dieser Welt. Raus in die Straßen nach Jerusalem, um es den Leuten zu erzählen, so wie es Maria tat. Wie soll das denn gehen? Wie? Wir? Ich? Du? Fragezeichen in den Augen. Und Jesus tat Folgendes. Er blies sie an und er sagte, nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Er ist es, der mit euch geht. Der Heilige Geist ist es, der dich zu einer Botschafterin, zu einem Botschafter macht. Und dann konkretisiert Jesus es sogar noch. Er schaut ihnen in die Augen und er sagt, wenn ihr den Menschen ihre Sünden abnehmt, dann sind sie wirklich weggenommen. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden abnehmt, dann sind sie wirklich weggenommen. Das ist eure Aufgabe, den Menschen ihre Sünden abzunehmen. Dazu müssen Menschen natürlich wissen, dass es Sünde im Leben gibt. Dazu muss ich wissen, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Dazu müssen wir uns gesandt fühlen. Du bist Botschafterin und Botschafter, ausgestattet mit dem Heiligen Geist, um den Menschen da draußen zu begegnen, ihnen zu erzählen, ihnen ihre Sünden zu vergeben, wegzunehmen, ihnen Jesus zu bringen. Jesus lädt ein. Er befähigt, er fordert auf. Er lädt uns ein, dass wir Teil der Mission Gottes in dieser Welt sind. Und wir haben es heute schon mitbekommen, wir haben es eben erzählt, viele der Jugendlichen aus dem Christustreff haben sich aufgemacht nach Ostern. Aufgemacht, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen von Jesus zu erzählen. Und sie sind mutiger geworden, weil sie sich getraut haben. Sie sind gewachsen, weil sie sich getraut haben. Sie sind stärker geworden, weil Jesus sie gesandt hat. Und Jesus bringt es noch weiter auf die Spitze in unserem Text. Denkt aber auch daran, denen, denen ihr ihre Verfehlungen belasst, die sind weiter Sünderinnen und Sünder. Da bleiben welche übrig, nämlich die, denen ihr die Sünden nicht wegnehmt. Wenn ihr euren Job nicht richtig macht, bleiben Menschen übrig. Habt die Menschen um euch herum im Blick, sagt Jesus. Er fordert uns auf, er lädt uns ein. Große Aufregung. Ist das jetzt eine Ehre? Oder ist das eine Belastung, fragen Sie sich vielleicht. Will ich das eigentlich oder will ich das eigentlich nicht? Ist es Überforderung oder ist es Beförderung, was Jesus da macht? Jesus, eine Frage habe ich dann noch. Jesus, weg ist er. Keine Frage mehr möglich. Einer aus dem Kreis der 12 Schüler von Jesus, Thomas, der den Beinamen Zwilling trug, der war nicht bei denen in diesem Moment, als Jesus zu ihnen kam. Er war vielleicht unterwegs. Er hatte vielleicht Angst. Er hatte vielleicht keinen Bock mehr. Er hat vielleicht Nägel gekaut, weil er Schiss in der Buchse hatte. Und er warf vielleicht sein ganzes Weltbild über den Haufen. Seinen ganzen Glauben hat er in die Tonne getreten. Vielleicht waren die letzten 3 Jahre völlig umsonst, hat er gedacht. Bin ich eigentlich total bescheuert gewesen? Und dann plötzlich passiert Folgendes. Die anderen Nachfolgerinnen und Nachfolger, die treffen auf Thomas. Und sie sagen zu ihm, Thomas, stell dir vor, wir haben wirklich und wahrhaftig den Herrn gesehen. Das stimmt. Jesus ist auferstanden. Wir haben es alle mit eigenen Augen gesehen. Wir haben geredet, wir haben die Wundmale gesehen. Es war wirklich Jesus und er sendet uns. Es stimmt alles, Thomas. Gott schreibt Geschichte mit uns, mit dir, mit mir. Und Thomas? Thomas gehörte eigentlich zum engeren Kreis der Jüngerinnen und Jünger. Thomas muss sich also irgendwie in dem Moment, glaube ich, zumindest ausgeschlossen gefühlt haben. Thomas, du warst nicht dabei, als das Wichtigste passierte. Du hast es ja jetzt nicht erlebt. Aber es stimmt wirklich, Thomas. Und Thomas, der zweifelt. Er kann es nicht glauben. Und ich finde, wenn man den Text liest, dann sagt er fast wissenschaftlich, was ich nicht selbst gesehen und erlebt habe, das glaube ich nicht. Mehr als nur sehen will er. Er möchte tasten, er möchte anfassen. Er will selbst die Hand, so erzählt es der Text, in die offene Wunde legen. Thomas kann das Leiden nicht vergessen. Er hat es ja selbst gesehen. Jesus hat ganz real gelitten und er ist gestorben am Kreuz. Thomas kann das alles nicht glauben. Die letzten Tage sind doch einfach nicht wahr. Lasst mich in Ruhe, ich will nichts mehr hören. Thomas, nun glaub uns doch. Es stimmt und die Leute da draußen müssen es hören. Jesus ist auferstanden. Thomas geht. Vielleicht mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf. Vielleicht dreht er sich noch einmal um zu ihnen. Und vielleicht hat er Tränen in die Augen und die lassen ihn nicht mehr klar sehen. Das Leben verschwimmt irgendwie vor seinen Augen. Nach 8 Tagen, also 8 Tage später, waren die Jesus-Schüler wieder zusammen im Haus. Und auch Thomas war bei ihnen. Und da passiert das nächste Unfassbare. Jesus ist wieder da. Und wieder waren die Türen verschlossen. Und Jesus, was macht er? Er stellt sich mitten unter sie und er sagt irgendwie wieder diese Worte. Friede euch. Habt keine Angst, ihr müsst nichts befürchten. Ich bin da. Friede, Frieden, Friedefürst. Jesus ist da. Ich bin, der Auferstandene. Friede sei mit euch. Das sagt Jesus immer wieder. Und es scheint irgendwie ein Leitmotiv von Jesus zu sein. Und was bedeutet das denn? Oder wie groß ist es denn, wenn uns tatsächlich jemand Frieden zuspricht? Jesus spricht den Leuten Frieden zu. Und Gott und Jesus ist auf jeden Fall der, der weiß, dass wir eigentlich unfriedlich sind. Jede und jeder von uns ist eigentlich unfriedlich. In jedem Menschen steckt Unfrieden. Wir nehmen nicht ernst, wir verlachen, wir ignorieren, wir grenzen ab, wir verstoßen, wir bringen zum Weinen. Wir tun Dinge bewusst und unbewusst. Und wir sehen den Unfrieden, der über diese Welt jagt. Wir sehen die dunklen Ecken und wir wissen viele Stellen, wo kein Licht leuchtet. Und machen wir uns nichts vor, auch in unserer Stadt, auch in unserem Land, in unserer Nachbarschaft herrscht Unfrieden. Und Gott weiß um diese Zerrissenheit in dieser Welt. Er weiß um die Zerrissenheit in unserem Leben. Friede sei mit euch, sagt Jesus, Friede mit euch. Der Friedensgruß schafft Gemeinde, schafft Gemeinschaft. Ich habe in Berlin, unter anderem haben wir als CT in einem Städtenetzwerk mitgearbeitet, das heißt Gemeinsam für Berlin. Da ist sozusagen ein Netzwerk, was ganz überkonfessionell Gemeinden miteinander verbindet. Migrationskirchen, evangelische Kirchen, katholische, völlig freie Baptisten und viele andere christliche Gruppierungen. Und es gab immer wieder Momente, wo die Menschen zusammengekommen sind, aus den unterschiedlichsten Konfessionen, so wie im Christustreff auch. Und es war ein bunter Haufen, so wie heute Abend hier. Und die Leute haben sich angeguckt und es gab immer wieder Momente, wo wir uns den Friedensgruß zugesprochen haben. Und es ist Versöhnung passiert. Es ist miteinander passiert. Es gab keine Gegner oder keine, das ist die tollere Gemeinde oder schlechtere Gemeinde oder so ein Kram. Das war überhaupt kein Thema. Und ich würde gerne uns einladen, dass wir uns einreihen in die weltweite Gemeinde. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns zusammenführt. Und ich lade dich ein, dass du deine Nachbarin, deinen Nachbarn anguckst, wahrnimmst und den Friedensgruß zusprichst. Der Friede sei mit dir. Und du kannst antworten und auch mit dir. Ihr könnt euch die Hände geben. Herzliche Einladung, das zu tun. Ich glaube, wir brauchen in unserem Leben ganz persönlich. Und ich glaube, diese Welt braucht Frieden. Und sie braucht Versöhnung. Und sie braucht Miteinander. Kommen wir zurück zu unserer Situation. Jesus ist also wieder bei seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Und alle warten natürlich jetzt ganz gespannt, was passiert. Thomas sitzt ja in der Reihe. Was wird Thomas gedacht haben, was jetzt passiert? Was haben die anderen über Thomas gedacht, was jetzt passieren soll? Und Jesus spricht Thomas direkt an. Thomas, komm her. Komm her mit deinem Finger an diese Stelle und schau dir meine Hände genau an. Komm mit deiner Hand und fass meine Seite an. Sei nicht ungläubig, sondern vertraue. Krasse Nummer, wie ich finde. Jesus weiß, was Thomas braucht und er geht darauf ein. In dem Moment stillt Jesus den Wunsch von Thomas, nachdem er sich gesehnt hat. Und ich glaube, ein Wunsch, den viele haben, damals wie heute. Ein Wunsch, den die Zeit irgendwann erfüllt, den Jesus irgendwann erfüllt. Und Thomas? Thomas antwortet, und er kann gar nicht anders. Du bist mein Herr und mein Gott. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Ich glaube es. Ich glaube dir, ich glaube euch. Du bist mein Herr und mein Gott, Jesus. Da sagte Jesus zu ihm, weil du mich mit deinen eigenen Augen gesehen hast, glaubst du. Doch richtig glücklich können die sein, die vertrauen, ohne etwas zu sehen. Thomas kann glauben, denn er hatte den Beweis, den gewünschten Beweis. Dieser Jesus, der durch die Lande zieht, der eindrucksvoll predigt, der Menschen heilt, der Wunder tut, aber der am Ende als Volksverhetzer hingerichtet wird. Dieser Jesus soll für uns gestorben, auferstanden, den Tod überwunden haben. Jesus soll Gottes Sohn sein. Der soll für mich eine Bedeutung haben, 2000 Jahre später. Zweifel machen sich breit, schwer zu glauben. Die einen sagen, sie brauchen diesen Glauben nicht, denn sie sind aufgeklärt und sie leben in der Postmoderne. Die anderen machen sich lustig über die hinterwäldlerischen Christen. Du in der Kirche? Hast du das nötig? Warum gehst du dahin? Und wir, die Kirche, wir ziehen uns leider viel zu oft zurück. Wir sind verärgert, wir sind verletzt, fühlen uns vielleicht persönlich gedemütigt. Wir verzagen, wir erleben Vorwürfe, wir sind hoffnungslos und damit nicht gerade attraktiv und anziehend. Aber zu jeder Zeit des Lebens und vor allen Dingen heute für uns auch ganz persönlich, glaube ich, brauchen wir Christinnen und Christen, die vom Glauben reden, die ihn vorleben. Weil ich glaube, dass diese Welt das braucht, dass wir kritisch mit ihr umgehen, dass wir sie begleiten, dass wir sie mitgestalten. Worauf sonst in dieser Welt, wenn du darüber nachdenkst, soll die Zukunft denn aufgebaut werden, wenn nicht auf den Glauben, wenn nicht auf Jesus? Und was überzeugt? Was ist das, was überzeugt? Im Fall von Thomas ist es unmittelbares Vertrauen in dem Moment. Es ist geschenkter Glaube. Er kann es in dem Moment glauben. Und wir erleben solche Momente im Leben immer wieder, täglich. Da geschieht genau das. Menschen erkennen Jesus und sie entscheiden sich für ihn, weltweit. Erst Ostern durften wir 10 junge Leute aus dem Christustreff taufen, in der Waschbach ganz hier in der Nähe, die Jesus entdeckt haben, die sich haben taufen lassen, weil sie ein Leben mit Jesus führen wollen. In Berlin haben wir vor ein paar Wochen 3 Jugendliche taufen dürfen, die nach 8 Jahren der Begleitung verstanden haben und glauben können, dass es Jesus gibt. Die hatten gar keine Ahnung vorher. Sie hatten überhaupt keine religiösen Vorkenntnisse, noch nicht mal Religionsunterricht in der Schule ihr Leben lang. Sie hatten kein verlässliches Elternhaus. Und heute sind sie mit Jesus unterwegs wie Thomas. Und auch Thomas hat warten müssen. Es waren vielleicht nur 8 Tage und nicht 8 Jahre. Aber er hat gehofft. Und er hat vielleicht hoffentlich die Hoffnung nicht aufgegeben. Er ist in der Gemeinschaft geblieben. Wir lesen, dass er da war. Er ist nicht beim ersten Zweifel, der ersten Enttäuschung ausgetreten, weggegangen, hat ein neues Leben angefangen, sondern seine Glaubensfragen, die waren sehr, sehr ernst. Und er hat sich selbst und diese Fragen sehr ernst genommen und er ist geblieben. Er ist bei seinen Freunden geblieben, denen er vertraut hat. Und er hat vielleicht auch die Fragen gestellt in den 8 Tagen. Er hat geringt und er hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Und Glauben beruht auf dem Wagnis, sich anzuvertrauen. Gott anzuvertrauen. Und dann sagt Jesus, selig sind oder glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Jesus sagt nicht, Thomas, ich bin enttäuscht von dir. Du hättest doch auf Anhieb glauben müssen. Nein, Jesus hat eine unglaubliche Nachsicht mit dem Unglauben, mit dem Zweifel. Er geht liebevoll auf Thomas zu. So ist Jesus ja auch zu Lebzeiten auf Menschen zugegangen. Er ist zu einer Frau am Brunnen gegangen, er ist zum Zöllner gegangen und zu vielen anderen Menschen. Glauben heißt, sich den Menschen zuzuwenden. Sie in ihren Ängsten, ihren Nöten, in ihrem Zweifel, in ihren Fragen ernst zu nehmen. Offen, aufmerksam, sich ihnen zuzuwenden, sie wahrzunehmen, Verständnis für sie zu zeigen. Und Jesus gipfelt das in der Bibel im Neuen Testament sogar noch bis hin zur Feindesliebe. Thomas überzeugt, dass Jesus ihm seine Wunden und seine Verletzungen zeigt. Wunden berühren. Wenn wir uns das mal vorstellen, was das bedeutet. Wunden berühren bedeutet Schmerz teilen. Das ist, finde ich, was ziemlich Sensibles. Es ist ein intimes Geschehen, was da passiert ist. Meine Wunden und meine Verletzbarkeit, die zeige ich nur einer Person, der ich vertraue oder der ich das zumuten kann. Denn die Schutzhaut, die ist dann weg. Jesus ist sichtbar verwundet und er lässt dort jemanden reingreifen in seine Wunde. Glauben heißt, etwas von sich preiszugeben, sein Leben mit Jesus und mit anderen zu teilen, sich verletzbar zu machen, von den kleinen und großen Dingen, die du mit Jesus erlebst, zu erzählen. Jesus zeigt sich Thomas in der Verwundbarkeit des Lebens. Er überwindet damit die menschliche Grunderfahrung von Verschlossenheit. Denn viele von uns leben zurückgezogen. Die Menschen da draußen leben zurückgezogen, jeder für sich. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Er lädt Thomas ein, ihn zu berühren, ihm nahe zu kommen, den Schmerz mit ihm zu teilen. Und wer sich auf Gott einlässt, der erkennt, dass das, was wir sehen, nur Stückwerk ist. Da offenbart sich etwas, etwas Größeres, etwas Weiteres. Der Auferstandene ist an seinen Verletzungen zu erkennen. Jesus ist nahbar, er ist aufmerksam, er ist barmherzig und er ist angemessen. Das bedeutet für uns, das bedeutet für dich, wir können unsere Berührungsängste ablegen. Als Christinnen und Christen haben wir einen echten Schatz. Einen echten Schatz, von dem wir erzählen können. Eine Botschaft, Frieden und Freiheit. Durch und mit unserem Glauben. Durch und mit Jesus, der an unserer Seite geht. Durch den Heiligen Geist, den Jesus in uns reinbläst. Wir können rausgehen, wir können strahlen, wir können leuchten, wir können erzählen. Wir können rennen wie Maria und erzählen. Und wir können die einladen, die keine Ahnung haben. Wir können die einladen, die zweifeln. Wir können uns jemand anders suchen, der vielleicht gerade nicht zweifelt, weil du das tust. Und wir können ringen, wir können unterwegs sein. Es gibt kein Perfekt am Ende, sondern wir sind unterwegs mit Jesus. Wir können aufmerksam sein für die Situation der Menschen um uns herum, in dieser Welt. Und wir können die Hand in offene Wunden legen. Und Jesus fordert uns auf, Sünden zu vergeben, den Menschen zu begegnen. Wir können angepustet von Jesus, dem Heiligen Geist, in uns Raum geben, prophetisches Zeugnis geben. Lasst uns Kirche mit allen anderen sein, mit allen anderen, die heute nicht hier drin sind. Gerade mit denen, die suchen und mit denen, die zweifeln. Wir können durch verschlossene Türen gehen und wir können sagen, Friede sei mit euch, so wie Jesus es getan hat. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Behaltet das, was ihr mit Gott erlebt habt, nicht für euch, sondern so wie ich ein Botschafter meines Vaters, wie ich ein Botschafter Gottes war und bin, so sende ich euch raus, raus in die Straßen von Marburg, raus in die Straßen dieser Welt, raus in die Straßen von Jerusalem, um es den Leuten zu erzählen, wie es Maria getan hat. Jesus befähigt. Walk on. Lass uns weitergehen.